Genau, wir sind in unserer Predigtserie über das Glaubensbekenntnis und ich habe letzte Woche mit dem Bild begonnen und das würde ich gerne heute wiederholen. Stell dir vor, du schwimmst in einem Meer, weit und breit am Horizont ist kein Land in Sicht. Ist das nicht absolute Freiheit? Ich kann mich selber entscheiden, wo ich hinschwimme, ich kann selber mir die Richtung aussuchen. Nur das Problem daran ist, für mich persönlich wäre es mein absoluter Albtraum, ich weiß nicht, wo ist mein Ziel, wo will ich hin, was ist das, was mir Halt gibt, was ist es, was mir Sicherheit gibt, was ist es, was mich trägt. Und genau deswegen schauen wir uns das Glaubensbekenntnis an, weil es eben Orientierung gibt. Ich muss nicht alles selber definieren. Es gibt etwas, was fest ist. Es gibt etwas, was Menschen seit 2000 Jahren durch ihr Leben getragen hat und geführt hat. Manchmal stehe ich im Globus und stehe dann vor die Marmeladenauswahl und habe die Auswahl zwischen 50 verschiedenen Marmeladensorten. Also dann gibt es Erdbeer, Himbeer, Paprika, Pfirsich meinte ich. Und von den einzelnen gibt es dann auch nochmal 7 verschiedene Arten. Wie soll man sich da entscheiden? Welche, und ich glaube, so ist es auch bei den wirklich wichtigen Fragen im Leben. Also jetzt, wenn man ein falsches Marmeladenglas greift, ist schade, aber das geht auch leer und dann kann man neues kaufen. Aber es gibt auch die wichtigen, entscheidenden Fragen. Was ist mein Fundament? Welche Werte sind mir wichtig? Was ist gut? Was ist böse? Wie will ich mal meine Kinder erziehen? Und das sind alles Fragen, auf die es tausende verschiedene Antworten, Lebensmodelle gibt. Aber ich glaube, es gibt nur eine Antwort und ein Lebensmodell, was seit 2000 Jahren Christen durchgetragen hat. Und deswegen schauen wir uns das Glaubensbekenntnis an, weil das eine Kurzzusammenfassung ist von diesen Antworten. Weil das eine Kurzzusammenfassung ist von dem, was wir glauben. Und ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, wir können nicht ein Part des Glaubensbekenntnisses, an den glauben wir und an den anderen Part glauben wir nicht. Das ganze Ding ist ein Ding, es ist ein Glaube, ein Fundament, eine Hoffnung und alles zusammengefasst ist unser Glaube. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Heute wollen wir uns genauer anschauen und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes. Die Predigt wird wahrscheinlich etwas härter. Sie wird nicht so schön wie die letzte Predigt. Deswegen lade ich dich ein, gern nochmal die Predigt von letzter Woche danach dir anzuschauen. Weil wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, warum Jesus gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und dafür ist erstmal die Frage, wer ist überhaupt Jesus? Wer ist das überhaupt? Nachdem man in der Kirchengeschichte geklärt hat, dass Jesus Gott war oder Gott ist, kam ziemlich schnell die Frage auf, okay, aber ist er jetzt auch noch Mensch? Also er ist Gott, aber inwieweit ist es dann noch, dass er Mensch ist? Das war die entscheidende Frage im 5. Jahrhundert, worüber sich Theologen sehr stark die Köpfe zerbrochen haben. Jetzt kann man sich fragen, was geht mich das an, was Theologen im 5. Jahrhundert geglaubt haben? Aber es gibt den schönen Begriff Bekenntnischristen. Wir sind Christen, die sich zu dem Bekenntnis stellen, die sich zu ihrer Kirchengeschichte stellen. Wir glauben, dass es vor uns Christen gab, die auch schlau waren, die auch nachgedacht haben und die Wahrheiten entdeckt haben über Jesus, über den christlichen Glauben. Und dazu stellen wir uns. Wir definieren eben nicht alles neu, sondern wir bestellen uns zu dem, was vor Hunderten, vor Tausenden Jahren von Christen geglaubt wurde. Also kommen wir zurück zu diesem Streit. Wer ist Jesus? Wie kann er Mensch sein und Gott gleichzeitig? Da gab es verschiedene Ideen. Manche sagten, Jesus war vor allem Mensch und manchmal, wenn er dann Wunder getan hat, war er dann kurz Gott. Also so ein bisschen schizophren. Wenn Jesus gegessen hat, war er Mensch. Wenn er dann einen Kranken geheilt hat, war er Gott. Andere haben gesagt, seine Menschlichkeit war wie ein Tropfen Honig im Ozean. Also das heißt, seine Menschlichkeit ist in seiner Göttlichkeit völlig aufgegangen. Und von dem Menschen Jesus war eigentlich nichts mehr übrig. Und entscheidend war dann der Satz von dem Theologen Gregor von den Zanz. Er hat gesagt, was nicht angenommen ist, ist nicht erlöst. Also wenn Jesus nicht den Menschen vollkommen angenommen hat, wenn Gott nicht vollkommen Mensch wurde in all seinen Bestandteilen und wirklich Mensch war, dann ist der Mensch nicht wirklich erlöst. Dazu wollen wir uns zwei zentrale Bibelstellen anschauen. Die erste steht in Johannes 8, der Vers 58. Jesus antwortete ihnen: Ich versichere euch, schon bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Wir haben uns in den letzten Wochen mit Jakob angeschaut, wer Abraham war, was er gemacht hat. Und Abraham lebte 2000 Jahre vor Jesus, also er lebte vor ungefähr 4000 Jahren. Und Jesus sagt hier, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Nicht war ich, war ich nicht irgendwo anwesend, sondern da bin ich. Er war dort, er ist dort. Und diese Aussage, ich bin, ist für einen gläubigen Juden zu sagen, ich bin Gott. Das ist eins zu eins dasselbe. Weil im Alten Testament hat Gott sich irgendwann mal Mose vorgestellt. Er war so, hier, Mose, übrigens, hier bin ich, du sollst jetzt das und das machen. Und hat Mose ihn gefragt, wer bist du überhaupt? Und Gott hat ihm die Antwort gegeben, ich bin, der ich bin. Und damit war der Name von Gott, ich bin. Und wenn Jesus jetzt hier sagt, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich, sagt er damit, ich bin Gott. Ich bin diese Person, die Mose gesagt hat, ich bin Gott. Ich bin, der ich bin. Und das sehen wir auch an der Reaktion der Pharisäer darauf. Sie haben sofort Steine genommen und wollten Jesus steinigen, weil er gesagt hat, ich bin Gott. Jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, aber wo war dann Jesus im Alten Testament, wenn er schon dort damals da war? Es gibt gute Indizien dafür, dass wenn es vom Engel des Herrn die Rede ist, dass das die zweite Person von Gott ist, also Jesus. Also wurde dieser Jesus jetzt Mensch? Und da kommen wir zu der zweiten entscheidenden Stelle. Das ist Philipper 2. Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die ihr auch beim Messias Jesus seht. Ganz gleich wie Gott, das war er. Dennoch klammerte er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er gab alles auf und nahm die Gestalt eines Sklavens an. Ein Mensch wurde er, allen gleich. Ja, er erwies sich in jeder Hinsicht als ein Mensch. Er stieg noch weiter hinunter. Ganz gehorsam wurde er bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott über alles hoch erhoben. Ihn hat er mit dem Namen ausgezeichnet, der hoch über allen anderen Namen steht. Jesus entäußerte sich. Also Jesus gab seine komplette Göttlichkeit auf, beziehungsweise seine göttlichen Eigenschaften. Er war nicht mehr allgegenwärtig, er war nicht mehr allmächtig, er war angewiesen darauf, dass er geboren wurde. Er wurde in allen Bereichen ein Mensch. Der Gott ist, der die Schöpfung mitgeschaffen hat, ist bereit, von einer Jungfrau geboren zu werden. Und das ohne, dass Maria und Josef miteinander geschlafen haben, sondern sie wurde durch den Heiligen Geist schwanger. Es bedeutet, dass Jesus in unsere Kultur, in unsere Lebensweise hineinkommt. Er wird so sehr Mensch, dass er sogar geboren wird. Maria hat Jesus irgendwann mal die Windeln gewechselt. Sie hat ihn gewickelt. Sie hat ihn gefüttert. Dieser allmächtige Gott, der das Universum geschaffen hat, ist bereit, sich füttern zu lassen, ist bereit, die Windeln sich wechseln zu lassen. Und trotzdem ist er gleichzeitig Gott. Aber warum? Warum macht Jesus das? Warum verlässt er diesen Status, den er in sich hat? Warum wird er zu einem Menschen? Weil er uns zum Vorbild dient und weil wir es selber nicht hinbekommen. In jedem Menschen ist etwas Schlechtes drin, was ihn davon abhält, etwas Gutes zu tun. Und ich glaube, das sehen wir auch schon bei Kindern. Niemand hat einem Kind beigebracht, neidisch zu sein und dann dem anderen Kind das Spielzeugauto wegzunehmen. Das können die von selbst. Meine Eltern haben mir nicht beigebracht, wie man sich streitet, aber ich war schon sehr früh sehr gut da drin. Und ich glaube, das ist ein Teil des Verhaltens, was uns von Gott trennt. Und eben weil wir so unfähig sind, weil wir es selber nicht hinbekommen, ein vernünftiges Leben zu führen, musste Gott selber kommen, um uns zu retten. Musste er kommen, um dieses perfekte Leben vorzuleben. Und ich glaube sogar, wir wollen gar nicht dieses Leben leben. In Markus erfahren wir von einer Geschichte, wo ein junger Mann zu Jesus kommt und er fragt ihn, Jesus, was muss ich denn machen, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus fragt ihn erstmal, ob er überhaupt weiß, mit wem er redet. Und danach fragt er ihn, ob er alle Gebote gehalten hat, die Gott gegeben hat. Also ob er ein richtiges Leben führt. Und der junge Mann sagt, ja, schon immer, mein ganzes Leben lang halte ich all diese Gebote. Und jetzt fordert Jesus ihn auf, alles hinter sich zu lassen, sein gesamtes Geld wegzugeben und ihm nachzufolgen. Und wenn er das macht, wird er einen Schatz im Himmel haben. Und daraufhin geht der junge Mann traurig weg. Er ist nicht bereit, sein ganzes Leben Gott unterzuordnen. Er ist nicht bereit, sein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Aber genau das ist es, was Jesus gemacht hat. Er hat sein ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt. Er hat sein ganzes Leben dem Willen seines Vaters untergeordnet. Und kurz nach dieser Geschichte fragen die Jünger, ja, wenn er sogar nicht in den Himmel kommt, der alle Gebote gehalten hat, der wohlhabend war, der gut dastand, wer soll denn dann in den Himmel kommen? Und die Antwort von Jesus darauf ist in Markus 10, Vers 27. Jesus schaute sie an und sagte, für Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Für uns Menschen ist es nicht möglich, irgendwie in den Himmel zu kommen. Ich kann es aus meiner eigenen Leistung niemals schaffen, in den Himmel zu kommen. Ich werde niemals mich wirklich Gott unterordnen wollen, in allen Bereichen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Er ist es, der gekommen ist auf die Erde. Er ist der Initiator unserer Beziehung. Er ist der Initiator meiner Beziehung zu ihm. Und dann fordert er auch mein ganzes Leben. Gottes Gnade ist es, die die Erlösung bewirkt. Aber der Gehorsam zu ihm bewirkt Segen. Gnade bewirkt Erlösung, Gehorsam bewirkt Segen. Die Erlösung ist rein von Gnade, nur Gott bewirkt diese, nur Gott macht diese. Und er lässt uns erkennen, dass wir Gnade brauchen. Er lässt uns erkennen, dass wir ihn brauchen. Aber es fordert eine Antwort von mir. Er fordert die Antwort von mir, ob ich bereit bin, mein ganzes Leben unter Gottes Anweisung zu stellen. Jesus ist gekommen, um mich von meiner Schuld zu retten. Er hat dieses perfekte Leben vorgelebt. Er hat das gesamte Leben angenommen, damit ich erlöst bin in allen Lebensbereichen. Und trotzdem wurde er von Pilatus hingerichtet. Hier kommen wir zum nächsten Teil des Glaubensbekenntnisses. Er wurde von Pilatus gekreuzigt, dieser perfekte Mann. Ich habe mich gefragt, warum steht Pilatus im Glaubensbekenntnis? In der Bibel spielt er eigentlich eine nicht so wichtige Rolle, aber trotzdem steht er da drin. Und Pilatus war zur Zeit von Jesus der Präfekt in Jerusalem, von 26 bis 36 nach Christus. Ein Präfekt ist wie ein Regierungschef, der von den Römern eingesetzt wurde. Und er wurde eingesetzt in dieser Zeit über das gesamte Gebiet Israel. Und dadurch, dass er so eine bedeutende Rolle hatte, ist historisch klar, dass er existiert hat. Es gibt viele Belege dafür, dass Pilatus zu dieser Zeit existiert hat. Und was er damit macht, ist, er ankert das gesamte Geschehen um Jesus herum in einer realen Zeit. Pilatus steht im Glaubensbekenntnis, um zu zeigen, das, woran wir glauben, ist wirklich passiert. Es gibt Beweise dafür, dass das, woran wir glauben, passiert ist. Und sowohl die Kreuzigung als auch das leere Grab von Jesus sind Punkte, die kein ernstzunehmender Geschichtler ablehnen würde. Selbst wenn man alle christlichen Zeugnisse, die direkt nach der Auferstehung von Jesus entstanden sind, wegstreichen würde und nicht gelten lassen würde, gibt es noch viele weitere Belege dafür, dass Jesus gestorben ist am Kreuz. Zum Beispiel Tiachius ist ein römischer Historiker, der 65 bis 120 nach Christus lebte, also ziemlich dicht an den Geschehnissen dran. Er schreibt, Christus, von dem der Name stand, wurde unter Tiberius, dem Prokurator Pontius Pilatus, hingerichtet. Oder Josephus Flavius ist ein jüdischer Geschichtsschreiber, der schreibt, Pilatus verurteilte ihn zum Kreuz. Und es gibt noch viele weitere. Und die beiden hatten keinen Grund, das zu schreiben, wenn es nicht passiert wäre. Die sind keine Christen, sie haben teilweise die Christen gehasst und trotzdem schreiben sie, es ist passiert, weil es klar war, dass es passiert ist. Jeder wusste das. Und ich glaube, genauso ist es auch, dass das Grab leer war. Wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, wäre die Anklage von den Juden am Anfang nicht gewesen, ihr habt die Leiche gestohlen. Sie haben gesagt, ihr habt die Leiche gestohlen. Sie haben nicht gesagt, ja, stimmt doch gar nicht, was ihr sagt, das Grab ist nicht leer, er liegt da doch. Sondern sie sagen, ihr wart es, die die Leiche weggenommen haben. Und Petrus sagt, in Jerusalem hält er eine Rede darüber, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass er auferstanden ist. Und in Jerusalem ist das alles passiert. Das heißt, wenn das nicht passiert wäre, hätten alle gesagt, ja, was redest du denn? Stimmt doch gar nicht. Dazu kommt, dass Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung waren. Wenn ich eine Geschichte erfinden wollen würde in der damaligen Zeit, würde ich nicht Frauen als Zeugen nehmen. Frauen, das Zeugnis von Frauen hat damals nichts gegolten. Also das heißt, es wäre einfach nur dumm zu sagen, ja, die Frauen haben das übrigens gesehen. Und warum sollten bis auf einen Jünger alle Jünger, die von der Auferstehung was erlebt haben, hingerichtet worden sein, wenn es eine Lüge gewesen wäre? Wenn sie selber die Lüge erfunden hätten, warum wären sie dann dafür bereit gewesen zu sterben? Man stirbt nicht für eine Lüge, die man selber erfindet. Das, woran wir glauben, ist real passiert. Die reale leibliche Auferstehung von Jesus. Er ist mit seinem Körper auferstanden. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Dass Jesus wirklich gelebt hat, dass er wirklich hier auf der Erde war, dass er umhergelaufen ist und dass er gekreuzigt wurde und dass er auferstanden ist. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, wenn es nun so ist, wie allen einstimmt verkündet, dass er, der Messias, wieder von den Toten auferstanden ist, wie kann es dann sein, dass einige von euch sagen, dass es überhaupt keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist ja demnach auch der Messias nicht wieder zum Leben auferweckt worden. Wenn nun der Messias nicht auferweckt wurde, dann ist unsere Botschaft in der Tat bedeutungslos und euer Glaube hat keinen wirklichen Inhalt. Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist und das alles nur geistlich zu verstehen ist, eigentlich will uns die Bibel zeigen, dass wir mit Nächstenliebe den Tod überwinden können und so weiter. Wenn das alles nur geistlich zu verstehen ist und er nicht wirklich auferstanden ist, dann ist alles, was wir machen, unnötig. Dann können wir direkt wieder nach Hause gehen. Dann brauchen wir uns hier nicht zu treffen, dann brauchen wir keinen Lobpreis machen, keine Gemeinschaft und Kaffee, dann ist das alles Quatsch. Es ist völlig egal, wenn was wir hier tun und wie toll das hier alles ist und was für ein tolles Gefühl wir dabei haben, wenn Jesus nicht wirklich von den Toten auferstanden ist. Paulus schreibt, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Aber weil es passiert ist, weil Jesus wirklich auferstanden ist, weil es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt, weil Jesus wirklich den Tod besiegt hat, haben wir eine Hoffnung, die alles verändern kann. Und weil es wirklich passiert ist, hat es Auswirkungen auf mein Leben. Es gibt den Satz, ja, selbst wenn das alles nicht wahr ist, ist es gar nicht so schlimm, ich habe das beste Leben gelebt, was es gibt als Christ. Ich glaube, dieser Satz ist völliger Quatsch. Sag das mal einem Christen in Nordkorea. Selbst wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, hast du dein bestes Leben gelebt. Oder in China. Es kostet uns etwas, daran zu glauben, daran festzuhalten, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dass es wirklich wahr ist. Weil es hat auch wirkliche Auswirkungen auf mein Leben. Mein Leben verändert sich dadurch. Ich kann Jesus darum bitten, dass er alle meine Schuld auf sich nimmt. Ich kann ihn darum bitten, dass mein Versagen, das, wo ich es selber nicht hinbekommen habe, da, wo ich es selber nicht machen wollte, dass er es auf sich nimmt und er hat es am Kreuz getragen. Er ist dafür gestorben. Er hat dieses perfekte Leben gelebt, zu dem der Jüngling aus der Geschichte gerade eben nicht bereit war. Und deswegen haben wir eine Hoffnung. Und es folgt daraus, dass wir einen Herrschaftswechsel haben. Jesus Christus, unser Herr. Er ist der Herr über mein Leben. Der Begriff Herr drückt eine Verfügungsgewalt aus. Jesus hat Verfügungsgewalt über mein Leben. Wer die Rettung Jesus in seinem Leben haben möchte, stellt sich auch unter die Herrschaft von Jesus. Ich kann nicht in Deutschland leben und mich nicht an die Gesetze in Deutschland halten. Wenn ich in Deutschland lebe, bin ich unter dem Herrschaftseinfluss der Bundesregierung. Das heißt, ich muss Steuern zahlen, das heißt, ich muss mich an Verkehrsregeln halten, etc. Das heißt aber auch, dass ich Vorteile habe. Ich bekomme kostenlose Bildung, ich bin unter dem Schutz der Bundeswehr bzw. der NATO und es gibt eine gute Infrastruktur. Also es ist ein Deal, den ich eingehe. Und ich stelle mich unter die Herrschaft Deutschland und den Herrschaftsbereich Deutschland mit all seinen Folgen, die es hat. Ich kann aber nicht die Vorteile von Deutschland mitnehmen, aber dann keine Steuern zahlen, dann lande ich im Gefängnis. Und wer Jesus als seinen Erlöser annimmt, nimmt ihn auch als seinen Herrn an. Es findet ein Herrschaftswechsel statt. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr, sondern Jesus ist mein Herr. Die Gnade erwirkt die Erlösung, doch der Gehorsam bewirkt den Segen. Ich muss etwas loslassen, um was Neues zu empfangen. Ich muss das, was ich selber, meine eigenen Entscheidungen, die ich treffen möchte, das muss ich loslassen, damit ich den Segen Gottes empfangen kann in meinem Leben. Wenn ich die ganze Zeit meine Hand verschlossen halte und mich an mein eigenes Leben klammere, werde ich es verlieren. Krieger von den Zanz hat gesagt, was nicht angenommen ist, das ist nicht erlöst. Ich muss Jesus völlig annehmen, in jedem Lebensbereich in meinem Leben. Ich muss mein Leben ihm völlig hinlegen. Gott in jeden Lebensbereich hineinlassen. Und unabhängig davon, ob ich Jesus in meinem Leben schon mal angenommen habe oder nicht, das ist etwas, was ich immer wieder neu machen muss. Ich muss immer wieder neu jeden Lebensbereich meines Lebens ihm zur Verfügung stellen. Jesus wurde vollkommen Mensch und er will der Herrscher in jedem Bereich meines Lebens sein. Und er hat dazu auch ziemlich scharfe Worte. In Lukas 6 sagt er: Warum überhäuft ihr mich mit Ehrentiteln und sagt Herr, Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Ich will euch sagen, wie echte Nachfolger von mir aussehen. Einer, der mein Wort hört und es dann auch in die Tat umsetzt. Er ist wie jemand, der ein Haus baut. Zuerst gräbt er bis tief auf den Felsen. Dort verankert er das Fundament. Wenn dann die Sturmfluten kommen und auch dieses Haus angreifen, können sie die doch nicht zum Einsturz bringen. Denn es ist gut und fest gebaut. Wer aber meine Worte hört und sie nicht in die Tat umsetzt, der ist wie einer, der sein Haus einfach auf den Boden baut, ohne festes Fundament. Wenn dann ein Sturmbach kommt, fällt es gleich in sich zusammen und wird völlig zerstört. Gott gibt uns seine Gebote nicht, weil er uns strafen möchte, sondern er gibt sie, weil der Gehorsam dieser Gebote Segen schenkt. Und Segen kann materiell sein, ist es aber nicht immer. Ein gesegnetes Leben zu führen, heißt, ein Leben zu führen, was erfüllt ist, was Gott hingegeben ist. Und ich finde es so interessant, dass Jesus zu dem jungen Mann sagt, wenn du das machst, wirst du einen Schatz im Himmel haben. Das heißt, es ist möglich, sich Schätze im Himmel anzuhäufen. Und ich glaube, das ist eben Segen. Etwas zu haben, was in der Ewigkeit Bestand haben wird. Etwas zu haben, was ich in der Ewigkeit genießen kann. Aber woher weiß ich jetzt, was Gott möchte für mein Leben? Es steht in seinem Buch. Er hat in seinem Buch geschrieben, was er für unser Leben möchte. Er hat in seinem Buch geschrieben, wie er möchte, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben. Aber welcher Bereich ist es, in dem ich Gott mich unterordnen möchte? Vielleicht ist es im Beziehungsbereich. Halte ich mich an das, was Gott sagt über das Daten? Achte ich darauf, dass mein Partner auch gläubig ist, weil wir gemeinsam fürs Reich Gottes arbeiten möchten? Vertraue ich Gott meine Finanzen an, wenn ich glaube, dass sowieso alles, was ich habe, von ihm kommt? Vertraue ich dann auch, dass er damit gut umgehen kann? Lebe ich großzügig und barmherzig? Das ist das, was Jesus von uns fordert, dass wir großzügig und barmherzig leben. Gehe ich einen Gehorsamschritt, auch wenn ich nicht glaube, dass er sinnvoll ist? Aber weil Gott es gesagt hat in seinem Wort, mache ich ihn trotzdem, auch wenn ich nicht den Sinn dahinter sehe. Weil er alles für mich getan hat, weil er mir dieses perfekte Leben gegeben hat, das er gelebt hat, was ich selber niemals erreichen könnte, diesen Status, diesen Standard, den er setzt, der ist so hoch, ich kann ihn niemals erreichen. Und deswegen kam er und hat ihn gelebt. Aber meine Antwort soll doch sein, dass ich alles dafür tun möchte, um irgendwie dem gerecht zu werden. Ich predige das hier auch sehr mir. Ich habe zum Beispiel ein riesiges Problem mit dem Thema Zeitmanagement. Ich verschwende unfassbar gerne meine Zeit. Leider. So habe ich am Montag eigentlich mir vorgenommen, einen großen Teil der Predigt hier zu schreiben. Ich habe sie heute Nacht fertig geschrieben. Weil ich einfach stattdessen die Zeit verschwendet habe. Weil ich eben das, was Gott mir geschenkt hat, die Zeit, die Gott mir geschenkt hat, nicht genutzt habe, um sie ihm zur Verfügung zu stellen, vollkommen. Aber trotzdem bin ich ein Kind Gottes. Auch wenn ich jetzt meine Zeit nicht so investiert habe, wie Gott es wollte, bin ich ja trotzdem noch ein Kind Gottes. Das ändert daran nichts. Aber ich möchte das nächste Mal es besser machen. Ich möchte das nächste Mal mir früher beginnen, die Predigt zu schreiben und früher fertig zu sein. Aber auch wenn es mir nicht gelingt, ändert das nichts daran, dass ich ein Kind Gottes bin. Aber der Wille sollte da sein, es zu ändern. Ein guter Baum bringt gute Frucht hervor. Wenn ich mein Leben unter die Herrschaft Gottes stelle, bin ich automatisch dieser gute Baum. Nicht, weil ich irgendetwas dafür getan habe, sondern weil Gott es getan hat. Und die Folge daraus ist, dass ich gute Frucht hervorbringe. Ich mache nicht gute Frucht, also ein Apfelbaum produziert keine Äpfel, damit er ein Apfelbaum ist, sondern er produziert Äpfel, weil er ein Apfelbaum ist. Ergibt es Sinn? Seine Gnade bewirkt meine Erlösung und mein Gehorsam schenkt mir seinen Segen. Es ist seine Gnade, die mir die Erlösung schenkt. Aber es ist mein Gehorsam als Antwort darauf und der mir seinen Segen schenkt. Es ist nicht das, was ich getan habe, dass ich Gottes Kind werde. Es ist nicht das, was ich getan habe, um das ewige Leben zu erreichen, sondern es ist einzig und allein Jesus Christus, der am Kreuz vor 2000 Jahren gestorben ist, auf dem ich meine Hoffnung setze, auf dem ich mein Fundament setze, an dem ich mich festhalte. Er hat wirklich alles getan. Paulus schreibt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Gott schenkt es, es ist seine Gabe, es ist sein Geschenk an uns, eben damit ich mir nicht da auf die Schulter klopfen kann, auf die Brust hauen kann und sage, ich bin so ein toller Macker, ich habe das hier alles selber geschafft. Sondern Christsein ist die Anerkennung, ich bin unfähig als Mensch und ich stelle mich unter den Herrschaftsbereich Gottes. Wenn Jesus der Erlöser meines Lebens ist, dann ist er auch mein Herr. Und es wird gleich Gebet hinten geben für diese Punkte, dass man Jesus als Herrn für sein Leben annehmen kann. Und Natürlich kann ich das auch an meinem Platz für mit mir selber und Gott ausmachen. Aber ich glaube, es hilft einfach, wenn man das mit jemand anderem zusammen macht. Ich glaube, es hilft, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich gehe jetzt dorthin, ich gehe jetzt zu jemandem, der betet, der mit mir betet und ich mache das fest. Jemand anderes bekommt das mit und er hört das. Ich glaube, es ist auch einfach so ein Gehorsamsschritt, den man vor Gott geht. Sie sagt, okay, ich stehe auf und mir ist es egal, dass das andere Leute sehen, dass ich das jetzt mache. Ich möchte diesen Herrschaftswechsel machen und ich möchte sagen, nicht mehr ich entscheide, wo es lang geht, sondern Gott soll entscheiden, wo es lang geht. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Und wenn ich mein Leben schon Jesus hingegeben habe, wenn ich mein Leben schon Gott hingegeben habe, aber es trotzdem einen Bereich in meinem Leben gibt, wo ich weiß, ich mache nicht das, was Gott eigentlich von mir möchte. Angenommen, es ist Bereich Finanzen, ich gehe nicht richtig mit meinen Finanzen um. Oder es ist das Thema Dating, ich date nicht so, wie Gott es eigentlich von mir möchte und ich weiß es. Oder irgendein anderer Bereich, dann lade ich dich wirklich ein, komm auch zu dem Gebet, gib Gott diesen Bereich deines Lebens hin und sag, ich möchte es in Zukunft anders machen. Nicht, damit ich mir es verdiene, irgendwann Kind Gottes zu sein, sondern eben, weil ich Kind Gottes bin, möchte ich diesen Bereich unter Gottes Herrschaft stellen. Möchte ich das auch in diesem Bereich, wo ich eigentlich nicht will, dass Gott hineinschaut, wo ich eigentlich nicht will, dass Gott das mitbekommt, was ich da alles mache, ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, auch darin soll Gott sein. Auch dafür ist Jesus gestorben. Auch das hat er angenommen und damit erlöst. Das nicht mehr ist, was nicht angenommen, das ist nicht erlöst, sondern das, was er angenommen hat, das ist erlöst. Der Bereich, den Jesus angenommen hat in meinem Leben, dieser Bereich soll erlöst werden. Dafür wollen wir beten. Und deswegen komm gerne nach hinten zum Gebet und stell dein gesamtes Leben unter den Herrschaftsbereich Gottes. Und das immer wieder neu. Immer wieder neu diesen Prozess gehen und sagen, Gott, ich schaffe es aus eigener Kraft nicht. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, dass wirklich jeder Bereich meines Lebens so ist, wie es dir gefällt.